Heute ist Donnerstag, der 4. September 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen. Hallo Michael.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wie immer beginnen wir unser Programm mit einem Rückblick auf einige aktuelle Ereignisse. Unser erstes Thema ist der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der die Einheit der Regierungschefs von China, Indien und Russland demonstrierte. In unserer zweiten Story sprechen wir über den 80. Jahrestag der Kapitulation Japans, die eine Ära der Bündnisse und des Freihandels einläutete. Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg verblassen, ebenso wie der Konsens darüber, wie eine Wiederholung vermieden werden kann. Danach sprechen wir über eine wissenschaftliche Studie, die neue Beweise für die Vermischung von Homo sapiens und Neandertalern liefert. Die Studie datiert den bisher angenommenen Zeitrahmen für diese Vermischung um etwa 100.000 Jahre zurück. Und zum Schluss sprechen wir über das Beer Mile World Classic Rennen, das vor kurzem in Lissabon, der Hauptstadt Portugals, stattfand.
Jana, verfolgst du solche Sportveranstaltungen?
Du bezeichnest das Beer Mile World Classic Rennen ernsthaft als eine Sportveranstaltung?
Also, das ist eine ganz großartige Sportveranstaltung.
Genau wie das jährliche Nathan's Hotdog-Wettessen am 4. Juli?
Ja, genau.
Okay, ich freue mich darauf, später im Programm mit dir darüber zu diskutieren. Jetzt erzähl uns doch bitte, worüber wir in der zweiten Hälfte des heutigen Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf The Subjunctive 2, Part 3, Past Conditional. Wir sprechen darüber, dass es in Berlin zu wenig Möglichkeiten gibt, im Sommer baden zu gehen. Die Freibäder sind überfüllt und auch die umliegenden Seen sind an heißen Tagen total überlaufen. Nun sollen Schwimmbäder auf Hausdächern gebaut werden. Zu unserer Redewendung der Woche, auf eigene Faust, passt die Geschichte von Laura Decker. Sie war der jüngste Mensch, der je die Welt umsegelt hat. Ein Rekord, der bis heute hält. Aber diese Reise war nicht ohne Risiko.
Interessante Themen. Na, dann los.
China, Indien und Russland demonstrieren Geschlossenheit gegenüber dem Westen.
Auf dem Gipfeltreffen in Tianjin in dieser Woche präsentierten sich die Staatsführer Chinas, Russlands und Indiens geschlossen. Mit ihrer strategischen Annäherung reagierten die drei Länder auf die Versuche der USA, ihre immer engere Zusammenarbeit zu unterbinden. An dem Gipfel, der von der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ausgerichtet wurde, nahmen 24 Staatsführer teil, darunter auch Vertreter aus dem Iran, Pakistan, der Türkei, Aserbaidschan und anderen Ländern. Obwohl keine wichtigen Entscheidungen getroffen wurden, unterstrichen die Fotos, auf denen Xi Jinping, Narendra Modi und Wladimir Putin gemeinsam posierten, die Fortsetzung der Beziehungen Indiens zu Russland und eine Annäherung Indiens an China. Russland nutzte diese Bilder schnell, um die Darstellung des Westens zu widerlegen, dass Putin und Russland auf der Weltbühne isoliert seien. Der Gipfel verdeutlichte auch die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Trump und Modi, nachdem Trump hohe Zölle auf indische Waren verhängt hatte. Experten warnen, dass Trumps politische Maßnahmen die jahrzehntelangen diplomatischen Bemühungen der USA, Indien als Gegengewicht zu Chinas Dominanz in Asien zu etablieren, zunichte machen und Indien und andere asiatische Länder näher an Russland und China rücken könnten.
Das war eine ziemlich eindrucksvolle Demonstration der Einheit zwischen China, Russland und Indien. Jahrzehntelange Bemühungen der USA, starke Beziehungen zu Indien aufzubauen, wurden innerhalb von nur wenigen Monaten zunichte gemacht.
Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Einheit bezeichnen. Es scheint mir eher eine vorübergehende Allianz zu sein, die auf gegenseitigen Nutzen basiert. Sieh dir nur die Spannungen an, die noch immer bestehen, insbesondere zwischen Indien und China.
Das stimmt. Aber die Bilder von Xi, Modi und Putin nebeneinander senden eine klare Botschaft. Der Westen hat Probleme, seinen Einfluss zu behaupten, insbesondere angesichts von Trumps Tyrannei.
Ich denke, die Situation ist komplizierter. Indien hat seine eigenen Interessen. Das Land hat schon immer einen Balanceakt vollführt. Übrigens war es nicht das erste Mal, dass sich Xi, Putin und Modi getroffen haben.
Vielleicht. Aber jetzt haben Trumps Zölle eine Menge Ärger in Indien ausgelöst. Die Inder haben vielleicht das Gefühl, dass sie ihre politischen Partnerschaften etwas breiter aufstellen müssen.
Oh, es besteht kein Zweifel, dass Trumps unberechenbare Politik auch das Gegenteil bewirken kann. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der Zweck des Gipfels genau darin bestand, dieses Bild der Einheit zu vermitteln und dem Westen genau die Botschaft zu senden, von der du gesprochen hast.
Klar, die Lage in Asien ist kompliziert. Aber Trumps Abschottungspolitik wird ein Vakuum schaffen, das China mit Sicherheit füllen wird. Vergessene Lehren der Weltkriege bedrohen die Weltordnung.
80 Jahre nach der Kapitulation Japans zeichnet sich ein klarer Stimmungswandel in der Außenpolitik in den USA ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte Einigkeit darüber, dass Isolationismus und Nationalismus zu dieser Katastrophe geführt hatten. Angesichts der schrecklichen Lehren aus diesem Krieg setzten sich die USA für Staatenbündnisse, freien Handel und Demokratie als Weg in die Zukunft ein. Heute sind nur noch sehr wenige Veteranen am Leben, die sich an diese Lehren erinnern, was die Sichtweise der nachfolgenden Generationen verändert hat. Donald Trumps America First-Linie hat nun zu radikalen Änderungen geführt. Derzeit denken nur noch 56% der Amerikaner, dass sich die USA aktiv in globale Angelegenheiten einschalten sollte. Ein historischer Tiefstand. Kritiker warnen, dass dieser Ansatz die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Weltordnung untergräbt, die auf internationalen Institutionen und Rechtsstaatlichkeit basiert. Experten befürchten, dass ein Rückzug aus internationalen Verpflichtungen angesichts der Vernetzung der heutigen Welt schwerwiegende Folgen haben könnte. Die Debatte über die Rolle der USA wird immer komplexer.
Es scheint, dass die Amerikaner die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg vergessen haben. Isolationismus hat schreckliche Folgen gehabt und kann auch in Zukunft schreckliche Folgen haben.
Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich denke, dass die Amerikaner nach Jahrzehnten von Interventionen im Ausland zu Recht frustriert sind.
Aber das haben wir doch schon einmal erlebt. Mehr als einmal. U-Boote, die Handelsschiffe im Atlantik versenkten, hatten die USA in den Ersten Weltkrieg hineingezogen. Und nach Pearl Harbor verschwand der Isolationismus in den USA über Nacht. Brauchen wir wirklich eine Wiederholung?
Das stimmt. Aber die Priorisierung der US-amerikanischen Interessen bedeutet nicht zwangsläufig einen vollständigen Rückzug. Schließlich hat Trump auch einige Erfolge vorzuweisen. Außerdem ist die Welt heute so stark verflochten, dass ein vollständiger Rückzug und eine komplette Abschottung praktisch unmöglich ist.
Ich meine nicht nur Trump. Und ehrlich gesagt meine ich auch nicht nur die Amerikaner. Schau dir nur an, was in Europa passiert. Überall gewinnen isolationistische Parteien und Bewegungen an Einfluss. Die ganze Welt hat die Lehren aus den Weltkriegen vergessen. Und dann sind da noch die Handelsbarrieren und Zölle.
Was meinst du damit?
Wie der bedeutende französische liberale Politiker Frédéric Bastiat schrieb: Wenn Waren keine Grenzen überschreiten, werden es Soldaten tun. Neue Forschungsergebnisse widerlegen etablierte Ansicht über Vermischung von Homo sapiens und Neandertalern.
Forscher, die archäologische Funde im Karmelgebirge in Israel untersuchten, haben in der aktuellen Ausgabe von L'Anthropologie einen neuen Artikel veröffentlicht. Sie fanden Hinweise auf eine Vermischung von Homo sapiens und Neandertalern vor 140.000 Jahren. Diese Entdeckung rückt die bisherige Annahme über eine Vermischung um etwa 100.000 Jahre weiter zurück. Die 1928 entdeckte Fundstätte enthält die Überreste von mehr als einem Dutzend Menschen, darunter auch die eines Kindes, dessen Alter auf 3 bis 5 Jahre geschätzt wird. Moderne Mikro-CT-Scans ergaben, dass der Schädel dieses Kindes Merkmale von sowohl Homo sapiens als auch Neandertalern aufweist, was auf eine mögliche hybride Abstammung hinweist. Die Forscher erklären, dass dies auf einen längeren Zeitraum der Koexistenz der beiden Populationen in dieser Region hindeutet. Aufgrund des Alters des Kindes warnen Experten jedoch davor, die anatomischen Ähnlichkeiten überzubewerten. Sie sagen allerdings auch, dass diese Ergebnisse mit DNA-Studien übereinstimmen, die eine frühere Überschneidung der beiden Gruppen zeigen.
Die Zeitachse der Vermischung wurde um 100.000 Jahre zurückgeschoben. Das bedeutet eine grundlegende Änderung unseres Verständnisses der menschlichen Evolution.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Entdeckung wirklich so bedeutend ist. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass der Schädel dieses einen Kindes gemischte Merkmale aufweist, nicht zwangsläufig, dass eine Vermischung weit verbreitet war.
100.000 Jahre sollen nicht bedeutend sein? Da bin ich aber anderer Meinung. Außerdem liefern uns diese modernen Mikro-CT-Scans deutlich mehr Details, als wir bisher hatten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass unsere Vorfahren und die Neandertaler lange Zeit nebeneinander existiert haben.
Wir sollten aber nicht die Möglichkeit außer Acht lassen, dass diese anatomischen Ähnlichkeiten auch auf andere Faktoren zurückzuführen sein könnten, nicht nur auf eine Vermischung.
Jana, die in früheren Studien gezeigten Überschneidungen in der DNA stützen die Annahme, dass diese beiden Gruppen mehr miteinander interagiert haben, als wir bisher dachten. Es ist, als würden wir ein ganz neues Kapitel der menschlichen Geschichte aufschlagen.
Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, wie wir diese Ergebnisse interpretieren. Es ist leicht, sich von der Idee der Hybridisierung mitreißen zu lassen, ohne fundierte Beweise zu haben.
Okay, ich verstehe deine Bedenken, aber ich finde diese Entdeckung wirklich aufregend.
Aufregend ist es mit Sicherheit. Aber ob es wirklich definitive Schlüsse zulässt, da bin ich mir nicht so sicher.
Corey Belmore dominiert zum 5. Mal in Folge das Beer Mile World Classic Rennen.
In einer Welt, in der sportliche Höchstleistungen normalerweise mit hartem Training und strenger Disziplin einhergehen, hat Corey Belmore einen eher ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Er trinkt Bier und läuft. Und das gleichzeitig. Der 30-jährige Kanadier dominiert seit 5 Jahren das Beer Mile World Classic Rennen und beweist damit, dass die Kombination aus Geschwindigkeit und Biertrinken außergewöhnliche Leistungen hervorbringen kann. Die Regeln sind denkbar einfach. Die Teilnehmer trinken ein Bier und laufen dann eine 400-Meter-Runde. Das Ganze wird 4-mal wiederholt, bis man eine Meile geschafft hat. Im Juli brach Belmore sogar seinen eigenen Weltrekord. Er lief die Strecke in sagenhaften 4 Minuten und 27,1 Sekunden. Zum Vergleich, der Rekord für die schnellste nüchtern gelaufene Meile 3 Minuten und 43,13 Sekunden wurde 1999 von Hesham El Garouche aus Marokko aufgestellt. Belmore entdeckte sein Talent für Biertrinken und Laufen im Alter von 21 Jahren. Nachdem er bei seinem ersten Versuch den Weltrekord inoffiziell gebrochen hatte, wurde ihm ein Flugticket zur Teilnahme an einem internationalen Wettkampf angeboten. Trotz Jetlag gelang es ihm, die Konkurrenz um 15 Sekunden zu schlagen, womit seine Dominanz in dieser anspruchsvollen Sportart begann.
Was für eine Tragödie für die europäischen Biertrinker. Bier ist doch der Inbegriff Europas. Daher sollte ein Europäer der unangefochtene Champion der Biermeile sein.
Die Europäer müssen einfach härter trainieren.
Härter trainieren? Und was bitte ist das Oktoberfest, wenn nicht das Laufen von einem Bierstand zum nächsten auf dem Festgelände?
Findest du diesen Vergleich jetzt wirklich angemessen?
Na gut, du hast recht. Das hier ist eine ganz neue Sportart. Sie demonstriert neue Leistungsgrenzen für den Menschen. Bewunderst du diese kreativen sportlichen Aktivitäten nicht auch?
Oh, natürlich tue ich das.
Wir müssen nur unsere Vorstellungskraft anstrengen. Wie beim Hotdog-Wettessen.
Ich glaube, dazu gehört mehr, als nur die Vorstellungskraft anzustrengen.
Du meinst, die Teilnehmer müssen auch ihre Muskeln anstrengen und trainieren?
Ja, zum Beispiel die Kiefermuskeln und die Bauchmuskeln, um nur einige zu nennen.
The Subjunctive 2, Part 3. Past Conditional. Schwimmbäder auf den Dächern Berlins.
In den vergangenen Sommermonaten wären sicherlich mehr Menschen in Berlin baden und schwimmen gegangen, wenn es mehr Freibäder gegeben hätte. Die vorhandenen Bäder sind an heißen Tagen überlastet. Nun soll Abhilfe geschaffen werden. Sogar Schwimmbäder auf Hausdächern sind im Gespräch.
Ein Schwimmbad auf einem Hausdach? Das klingt für mich nach exklusivem Luxus, den sich nur ein paar sehr gut betuchte Menschen leisten können.
Ich hätte dir zugestimmt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Vorschlag ausgerechnet von der Linken ins Spiel gebracht wurde.
Die Linke würde sich garantiert nicht für Luxuspools auf Hausdächern einsetzen.
Genau. Die Rede ist vielmehr von Gemeinschaftsschwimmbädern auf Dächern von großen Wohnanlagen, kombiniert mit sozialer Infrastruktur und Nachbarschaftstreffs.
Dieser Vorschlag erweckt den Eindruck, als ob jemand einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen hätte. Wer soll das denn bezahlen?
Angeblich gibt es in Wien ein ähnliches Projekt. Das Schwimmbad ist allen Mietern der Anlage zugänglich. Sie zahlen nicht nur für die Nutzung der Bäder, sondern auch für rund 2 Dutzend Saunen, einen Obolus über ihre Betriebskosten.
Würdest du in so ein Haus einziehen?
Hätte ich irgendwann einmal im Leben die Möglichkeit gehabt, in einem Haus mit einem Schwimmbad zu wohnen, hätte ich nicht lange gezögert und wäre sofort eingezogen.
Schwimmbecken auf Hausdächern erinnern mich an eine Geschichte, die mir ein Freund einmal erzählt hat.
Ich bin gespannt.
Er war auf einer Gartenparty in einen Hinterhof im Prenzlauer Berg in Berlin eingeladen. Dort wunderte er sich, dass sein Handy auf einmal keinen Empfang mehr hatte und sprach jemanden darauf an.
Hätte er gewusst, dass er keinen Empfang haben würde, wäre er vielleicht gar nicht erschienen.
Warte mal ab, die Geschichte geht ja noch weiter. Der Typ zuckte nur mit den Schultern und meinte, dass es keinen Handyempfang mehr geben würde, seitdem der Bassist von Rammstein beschlossen hätte, sich ein Schwimmbecken in die oberste Etage des Hauses einbauen zu lassen.
Ich wusste, dass die Band in Berlin lebt, aber ob die Geschichte mit dem Schwimmbecken wirklich stimmt, bezweifle ich.
Also eigentlich hätten sich die Berliner doch nie über mangelnde Bademöglichkeiten beschweren müssen. Es gibt zahlreiche Seen in der Umgebung.
Das stimmt. Ich war auch schon einmal an einem dieser Seen. Aber wäre ich damals nicht schon ganz früh morgens losgefahren, hätte ich keinen Parkplatz in der Nähe des Sees bekommen, weil Hinz und Kunz schon früher da gewesen waren.
Du bist mit dem Auto gefahren, obwohl du viele Seen auch mit Bus und Bahn hättest erreichen können?
Wäre ich nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an den See gefahren, hätte ich wahrscheinlich noch nicht einmal mehr einen Stehplatz im Wasser gefunden.
Auf eigene Faust. Independently, on one's own initiative. Laura Decker, die jüngste Weltumseglerin der Welt. Selten hat eine Jugendliche so viele Fragen aufgeworfen wie Laura Decker, die 2010 im Alter von 14 Jahren begann, auf eigene Faust um die Welt zu segeln und diesen Trip im Alter von 16 Jahren abschloss. Diese Geschichte hat so manches zu bieten, aber hier geht es hauptsächlich darum, wer letztendlich das Sagen für einen Minderjährigen hat. Sind es die Eltern? Sind es die Gerichte? Oder ist es der Teenager selbst?
Ich sehe, ich muss die Hintergründe schon auf eigene Faust erklären.
Dann mach das mal.
Laura Decker wurde am 21. September 1995 als Tochter eines Holländers und einer Deutschen in Neuseeland geboren und hat deshalb drei Staatsbürgerschaften. Laura hatte die Seeluft im Blut, denn sie wurde auf der Weltreise ihrer Eltern geboren.
Genau. Die Eltern ließen sich im Jahr 2002 scheiden. Laura blieb beim Vater, einem Segelbootbauer in den Niederlanden. Die jüngere Tochter blieb bei der Mutter in Deutschland.
So weit, so traurig. Vater und Tochter planten die Weltumsegelung bereits im Jahr 2009, als Laura 13 Jahre alt war. Aber die Mutter war strikt dagegen. Sie hielt das ganze Unterfangen für viel zu gefährlich.
Ja, also um ehrlich zu sein, sehe ich das wie die Mutter.
Ich verstehe das auch gut. Insbesondere deshalb, weil Laura ständig in der Schule fehlte und ihre Leistungen allgemein nur als mau bewertet werden können.
Na, sie übte ja ständig mit kürzeren Segelturns für die Soloreise auf See. Durch die Mutter wurde auch das Jugendamt auf die Situation aufmerksam und plante, dem Vater das Sorgerecht zu entziehen und das Mädchen in ein Heim einzuweisen.
Na klar, es ist mal wieder logisch, dass die Holländer die deutsche Mutter als Sorgeberechtigte nicht mal in Betracht zogen.
Ja, genau. Laura wollte ihre Weltumsegelung am 1. September 2009 beginnen, aber das wurde von einem Gericht untersagt. Diese Entscheidung plus die Sache mit dem Heim war wohl zu viel, denn das Mädchen war auf einer anderen Soloreise für ein paar Tage plötzlich spurlos verschwunden. Sie war wohl auf eigene Faust ausgebüxt.
Die Mutter muss am Rad gedreht haben.
Die Mutter ging jedenfalls davon aus, dass der Vater beim Verschwinden die Hand im Spiel hatte. Jedenfalls wurde Laura im Dezember 2009 in St. Martin verhaftet. Und plötzlich wusste die ganze Welt über diesen Fall Bescheid.
Und es gab einen riesigen Aufruhr. Die ganze Welt diskutierte, ob man einem Teenager eine solche Reise erlauben kann. Das Gericht übernahm bis Mitte 2010 die Vormundschaft für Laura. Die Tochter hatte ihre Mutter schon Anfang 2010 beschwatzt.
Na klar, was hätte die Mutter auch machen sollen? Wenn sie sich quergestellt hätte, hätte sie die Tochter auch verloren.
Sobald es legal war, verließen Vater und Tochter Holland. Der Segeltörn auf eigene Faust sollte von Portugal aus beginnen. Aber auch Portugal stellte sich quer. So begann die Reise am 21. August 2010 in Gibraltar und endete mit vielen Stopps am 21. Januar 2012.
Ich muss sagen, als Gericht hätte ich die Reise nicht erlaubt.
Meiner Meinung nach muss man hier den Eltern die Entscheidungsgewalt geben. Der Trip war ja auch erfolgreich. Laura Decker ist jetzt berühmt und hat einen Dokumentarfilm. Sie ist heute geschieden, hat zwei Kinder und segelt fröhlich weiter. Ja, Michael, wie immer gibt es Dinge, die mich sehr beschäftigen, wie die Wiederholung der Geschichte. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir das vermeiden können. Vielleicht auch, wenn wir ein bisschen mehr Bier trinken müssen. Ich weiß nicht, was dazu gehört. Und ich fand auch die Geschichte interessant, dass wir Kindern Möglichkeiten geben können, die man vielleicht auch als Erwachsener gerne haben würde.
Ja. Ganz guter Punkt, Jana. Ich fand das auch sehr beeindruckend, die letzte Story von der Weltumseglerin in so jungen Jahren auf eine große Mission zu gehen. Trotz aller Querelen mit Gerichten und Vormundschaft und Eltern. Und ja, für den nächsten Sommer könnte ich mir auch ein Schwimmbad auf meinem Dach vorstellen. Das wäre mal eine tolle Alternative zu den überfüllten Freibädern und Seen. Das war Episode 478. Es hat wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon bis auf nächste Woche und sage daher tschüss.
Tschüss.